Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk nach den Sommerferien. Der Sommer ist auch hier immer noch in Deutschland vorhanden, so wie auch davor. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Gast begrüßen zu dürfen, von dem ihr alle schon gehört habt, und zwar in meinen letzten Videos von Schrank TV. Da sprach ich davon, dass ich ja derzeit sehnsüchtig einen neuen Assistenten suche, da mein treuer alter Assistent mich verlässt. Ich begrüße recht herzlich Benjamin Kaiser. Heute bei uns im Format. Und viele haben nachgefragt, was eigentlich der Beweggrund, warum verlässt jetzt jemand das Land? Was war bei Ihnen nochmal genau der Beweggrund, warum Sie jetzt das Land verlassen?
Das ist, glaube ich, in meinem Fall eher Abenteuerlust. Also es gibt jetzt ja viele, die rausgehen, weggehen aus Deutschland aus irgendwelchen politischen Gründen oder sowas. Also bei mir auf keinen Fall, sondern ich bin einfach ein Mensch, der gerne Neues ausprobiert, gerne auch in eine andere Kultur einmal eintaucht. Ich gehe mit meiner ganzen Familie auch aus. Auch meine älteren Kinder im Teenie-Alter sind da sehr.
Sie erwarten, Ihre Frau erwartet jetzt ein neues Kind. Ne? Wie viele sind es da
Da
insgesamt?
haben wir 5 Kinder, genau.
Ist ja schon für deutsche Verhältnisse schon gar
Ja,
nicht
sind
mehr
wir
so
schon die
normal. Ne?
Riesenfamilie, genau, richtig. Ja.
Ach, aber Sie fühlen sich ja wohl dabei. Ne? So ist es ja
Ja,
schon.
klar, natürlich. Ja.
Was mich besonders freut, wie gesagt, heute in diesem Format ist ja eins, dass viele Leute kennen ja immer nur unser Schrank-TV-Format, also ich sag mal das Hochglanzformat, aber die wissen natürlich nicht im Hintergrund, im Background, was läuft ab. Und Sie haben es ja selber gesehen bei den ganzen Kommentaren immer wieder. Alles Gute für euer Team, alles Gute für die Mitarbeiter, danke und so weiter. Also indirekt hat man sie ja im Endeffekt mit ins Boot genommen. Im Endeffekt denken die Leute, wir haben eine Riesenmaschinerie, aber sie können ja mal drüber berichten, wie
Nee,
sie
wir
es
sind ein
wahrgenommen
Mini-Team. Das ist ganz wichtig, das zu
haben.
sehen,
Ja, das
dass
müssen die wissen.
wirklich ganz, ganz wenige Leute hier nur sind, die das alles leisten, was da in die Öffentlichkeit kommt. Ne? Und
Die wenigen kann man dann zahlen sagen. Im Endeffekt, schön siehst du, wir haben einen Kameramann, der einmal die Woche vorbeikommt, ne? Und haben wir
eine sehr liebe Sekretärin, die manchmal eben noch ein bisschen
Genau.
Büroarbeit macht. Und ja, und jetzt falle ich weg. Ganz, ganz schwierige
Genau,
Situation jetzt für das Ganze.
genau,
Ne?
deswegen suchten wir
Genau.
ja auch bis heute jemanden, der die Sache ersetzt. Aber was viel wichtiger ist, und das ist einer der Beweggründe, warum ich gesagt habe, ich möchte auch mal, dass unser Publikum auch mal Backstage guckt, was läuft dort ab und was sind das für Leute. Und viel spannender fand ich ja, dass sie, ich sag mal so klammheimlich, sind ja, habt ihr auch so kennengelernt, als ruhiger Mensch, und da war ja auch eine gewisse Ergänzung ja da in der Zusammenarbeit, dass sie so klammheimlich ein Buch geschrieben haben. Und zwar legt er mir eines Tages das Buch auf den Tisch und sagt, Herr Schrank, also Manuskript in dem Fall, muss ich fairerweise sagen, war es natürlich, Kulturmarxismus von Benjamin Kaiser, und hat mich dann schon mehr als also gefreut sogar, dass sie ihren Enthusiasmus da reingebracht haben. Aber sie sind ja von der Historie, sie haben ja, glaube ich, Germanistik studiert, oder?
Naja, ich bin Publizist, Germanistik habe ich studiert und Geschichte ein bisschen.
Genau. Und jetzt haben wir ja auch im Vorfeld, ich kann mich noch entsinnen, wie wir uns kennengelernt haben, vielleicht wissen Sie das noch, wie es war bei einer Stellenanzeige, und der erste Satz war die Sache mit der GEZ. Das ist gerade ja begonnen und Sie kannten sich ja bestens aus, ne?
Naja,
Sie
muss fairerweise ein bisschen sagen, dass ich derjenige war, der Herrn Schrang
hatten.
angetriggert hat, überhaupt. Weil es war ja die Situation damals, dass da der richtig harte Brief kam. Ne? Der kam dort mit der Drohung, dass er ins Gefängnis eingewiesen werden soll. Und dann haben wir halt eben diskutiert, auch was zu machen ist. Und Herr Schrang doch auch eher nach dem Motto, ach, Pillepalle, ich beschäftige mich mit größeren Themen. Ich auch ganz wichtig, meine spirituellen Themen auszubauen, was mir sehr wichtig ist, wo ich eher hin möchte auch. Und wo ich dann eben sage, weil es gerade das Rundfunkbeitragsthema mein großes Steckenpferd ist, nee, das ist so eine große Chance. Da mal das Große an die Öffentlichkeit zu bringen, da mal gegenzusteuern und aufzuzeigen, wie diese Leute arbeiten und dass diese ganze Angst, die da aufgebaut wird, dass man die sehr leicht auch durchbrechen kann. Und ich muss sagen, ich habe noch nie Rundfunkbeitrag gezahlt, ich werde nie Rundfunkbeitrag zahlen.
Sie hatten ja auch Klage eingereicht, und in dem Fall waren Sie, glaube ich, einer der ersten in Deutschland, oder?
Ja, ich war einer der ersten in Deutschland. Das
Klage
war
eingereicht.
dieser Massenverfahren in Potsdam, hieß das damals. Kann das nachgoogeln sogar, ist im Internet zu finden. Hat man richtig alle damaligen Kläger, 15 Leute waren es, glaube ich, sogar, alle zusammen vor das Gericht geladen und dann in einem Massenverfahren abgefertigt, um eben da so ein Exempel zu statuieren, dass der eben rechtmäßig ist. Das
Wann war das ungefähr? Wissen Sie es noch grob? Welches Jahr?
Das war 2016, genau.
2016.
Ja, genau.
Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, dass sich ja eine Menge ereignet hat seitdem.
Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, ich bin gerade draußen. Ich bin, nee, es war 2013. Ja, genau, 2013 ist eingeführt und 2014 war das.
2014,
ja, ja, nee, okay. 16 ist falsch.
Stimmt, aber 2013 ist ja erst der Rundfunkbeitrag. Also
genau, am 1. Januar ist eingeführt worden, ne, und dann ist das 2014 gewesen, richtig. Ne?
Genau, und das war natürlich einer der Punkte, die ich auch immer sehr geschätzt habe, weil wir haben ja auch so viele Leute, die sagen, hey, wir wollen was bewegen, aber agieren nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und deswegen hatten wir auch, Sie wissen es selber, im Büro immer philosophiert über bestimmte Dinge. Wir waren uns ja nicht immer einig in allen Punkten, klar, aber dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Kreativität. Jetzt kommen wir mal zurück zu Ihrem Buch und das hat mich wirklich mehr als fasziniert, dass das ein Thema ist, was ja eigentlich brandaktueller denn je ist. Ich glaube, dieses Jahr ist das Marx-Jahr, kann das sein? Und wenn man so, ich sag mal, so draußen rumschaut, Kinofilme, der junge Marx, ja, also EU feiert letztendlich den Marxismus. Wenn man Sie jetzt fragen würde, Sie lernen jetzt im Urlaub jemanden kennen und sagen, Benjamin, Kulturmarxismus sagt mir nicht so viel. Was würden Sie denen sagen, was darunter zu verstehen ist, unter diesem Begriff?
Ja, das ist natürlich ein schillernder Begriff, der gerade im angelsächsischen Raum in Amerika und in England sehr verbreitet schon ist, weil man eben, also man braucht ein Wort einfach, um das zu beschreiben oder dem einen Namen zu geben, was derzeit passiert. Und das ist ja ein ganz vielfältiges Phänomen. Wir haben die Massenmigration nach Deutschland und das soll dann groß als Bunt und Vielfalt gefeiert werden durch die Bevölkerung. Wir haben es zurzeit jetzt durch den Bundestag ein drittes Geschlecht eingeführt worden. Also Eltern können jetzt bei, wenn sie ihr Kind anmelden, nicht nur ankreuzen Junge oder Mädchen, sondern divers auch noch. Also mein Kind hat ein diverses Geschlecht. Also soll ich sich dann später selber aussuchen, was es mal sein wird, ein Junge oder ein Mädchen
Das
oder
ist
so.
neu, ja?
Ja, es ist jetzt eingeführt worden. Es sind genau, wir hatten ja auch diese Bewegung, dass wir früher eben Massenmedien hatten, die wirklich nur in der Lage waren, mit den Menschen zu kommunizieren. Also Massenmedien und Bevölkerung waren zwei Pole, die es gab. Und jetzt durch das Internet ist es aufgebrochen worden. Aber man versucht jetzt da auch wieder reinzugehen ins Internet. Also es gibt ja schon in der EU jetzt dieses große Programm, dass man sagt, wenn man jetzt bei Google irgendwas eingibt, wie zum Beispiel Flüchtlingskrise, dann darf da nicht mehr irgendwas erscheinen, was die Bevölkerung nicht kennt, sondern muss jetzt auch ähnlich wie im Fernsehprogramm auch sozusagen diese professionellen Inhalte auch sofort immer an erster Stelle erscheinen, wie jetzt eben durch die Massenmedien bisher das immer gewesen ist. Also dass diese Funktion, die das Internet jetzt erstmal hatte, so ein bisschen die Meinung aufzubrechen, die offizielle Meinung, dass es wieder zurückgesteuert wird und all diese ganzen Phänomene unter einen Namen zu bringen, dass man eben sagt, was steckt dahinter, was bewegt die Menschen wirklich? Das sind ja auch vielfach ganz große Idealisten, die sagen, also wir müssen offen werden, wir müssen die Grenzen abschaffen, wir müssen die Nationalstaaten abschaffen, wir müssen ein vereinigtes Europa als Zentralstaat erstmal werden und dann aber auch eine ganze Welt werden. Also wir müssen, alle Menschen sollen sich verbrüdern, verschwistern, alles muss offen sein, jeder muss ein Anrecht haben auf Grundversorgung und ne, es muss, also diese große Vision, die dahinter steckt, da steckt auch ganz viel Glauben und Enthusiasmus dahinter und das alles zu bezeichnen, habe ich auch aus dem angelsächsischen Raum dann diesen Begriff Kulturmarxismus übernommen.
Sie sind ja relativ weit zurückgegangen. Also ich habe das Buch ja, wie gesagt, ja selbst gelesen. Und wir haben ja reihenweise Manuskripte und Sie wissen ja selber, wie viel wir immer bekommen haben. Wir haben eigentlich, man kann sagen, fast alle abgelehnt und haben es mal geschafft, mir rüberzuschauen. Und bin da auch normativ skeptisch und habe mir die Sachen genau angeguckt, fand aber faszinierend, dass Sie ja sehr weit zurückgegangen sind. Sie sind ja 1800 und haben Sie irgendwann begonnen mit dieser Geschichte in der Südsee, ne? Diese Südseegeschichte. Und sind dann wirklich explizit detailliert, wo eigentlich das hat mich fasziniert, weil ich das auch nicht so kannte, wo der Keim dafür liegt, für diese Idee. Viele verbinden ja die 68er damit, diese Frankfurter Schule und so weiter, aber dass es viel weiter zurückliegt. Vielleicht können Sie den Zuschauern sagen, wo Sie den Ursprung eigentlich konkret sehen, wo Sie sagen, da ging es eigentlich ganz schön massiv los.
Naja, es geht noch viel weiter zurück in die Geschichte letztlich, aber man kann sagen, dass die Erkenntnis, mit der Errichtung der Sowjetunion die Erkenntnis auftauchte, dass der Kommunismus in seiner eigentlichen Form so nicht funktioniert im Westen, dass das nicht umzusetzen ist. Und es gab da sehr viele Vordenker, die eben überlegt haben, wie können wir eine kommunistische Gesellschaft im Westen errichten, ohne dieses ganze Gewaltkonzept mitzunehmen aus dem Stalinismus. Und da war eben die Vorstellung oder die Idee, dass man letztendlich die Kultur, also erst die Medien, die Kultur, die Hochschulen in den Griff bekommen muss, also dass man letztendlich eine kulturelle Hoheit, eine Hegemonie erringen muss, um in den Köpfen der Menschen den Kommunismus vorzubereiten, also einen sanften Weg zu wählen, um die neue, bessere Welt, die kommunistische Welt zu errichten.
Sie bezeichnet, glaube ich, auch als Marsch durch die Institutionen in Ihrem Buch, ne?
Genau, das war dann das Konzept der 68er mit Rudi Dutschke, der dann eben das ganz konkret so, ja, man hat das konkret so umgesetzt, natürlich erfolgreich umgesetzt. Ne? Wir sind heute dort angekommen, wo man hin wollte, das kann man so sagen, ja. Also in der bunten Republik Deutschland.
Ja, aber das ist ja clever gemacht worden. Das ist ja wie so stetig Tropfen erhöht den Stein. Ne? Also ist ja so vor 20 Jahren, wenn man jetzt so mit diesen ganzen Dingen hier kommt, die Sie gerade sagten, diverse Geschlechter und so weiter, wären die Leute vielleicht auf die Barrikaden gegangen. Absolut. Also jetzt, was ist jetzt anders, stellt sich die Frage.
Na, man muss einfach sehen, dass gerade wenn man sich die 68er Revolution anguckt und den Marsch durch die Institution, dass man es mit absolut hochintelligenten Leuten natürlich zu tun hatte, Akademikern und Menschen, die einfach wissen, wie Meinungsbildung, wie auch Kultur in sich funktioniert, also wie ich es schaffe, bisherige Glaubenssätze, die Menschen mitbringen, zum Beispiel, dass es eben das biologische Geschlecht eben auch festlegt, wer ich bin, also wenn ich ein Mann bin, und dann bin ich halt ein Mann und das stelle ich erstmal überhaupt gar nicht in Frage, wie ich das aufbrechen kann und wie ich das auch in kleinen Schritten immer wieder, wie halt einfach auch, das ist ein klassisches Prinzip aus der Propaganda, dass ich immer wieder Sachen anfange, immer wieder in den Medien bringe und bis ich dann irgendwann am Ziel angekommen bin. Also mit in kleinen Schritten. Wir haben das mit Einführung der Homo-Ehe ganz klar erlebt und das wurde immer wieder in allen möglichen Talkshows, in Fernsehserien immer wieder dann ein nettes, schwules Paar gezeigt und dann eben gesagt, ja, warum dürfen die nicht heiraten? Ist doch eigentlich ungerecht und so weiter und so fort. Und so schafft man es dann langsam eben ein Bewusstsein bei den Menschen dafür zu schaffen und dann eben diese Ziele auch umzusetzen.
Ich spüre jetzt schon, wenn Sie so reden, selber bei mir, jedes Wort hat ja auch Energien und wissen Sie ja selber, wenn Sie diese Homo-Ehe erwähnen, weil wir nie über sowas, also ich habe über sowas nicht geschrieben und weder darüber publiziert, weiß ich aber jetzt schon, dass ein riesen Aufschrei kommen wird. Nur alleine, wenn man diesen Namen schon sagt, ist so wieder, du hast was dagegen, alles klar, also so geht es so in diese Richtung, spüre ich richtig, wenn man das nur erwähnt, so weit ist es schon gekommen, sag mal gesellschaftlich gesehen, dass man Leute in eine bestimmte Richtung schiebt. Und die Frage ist, ist es nicht weltweit so oder gibt es da...
Naja, es ist hauptsächlich in Westeuropa und Nordamerika ist diese Entwicklung. Man muss das jetzt ja auch nicht, ich sag mal jetzt nicht immer negativ alles bewerten. Ich sage auch nicht mal, dass jetzt die 68er-Bewegung schlecht war oder so. Wir hatten, es ist ja auch was viel Freude und Spaß in die Gesellschaft gebracht hat, jetzt wenn man...
Sexuelle Freiheit und so.
Auch die Musik und alles, also eine gewisse Form von Popkultur und sowas, das ist ja auch... Man sollte das jetzt nicht das alles immer negativ sehen und auch, man muss ja auch sehen, wie die Gesellschaft, es war ja zum Beispiel strafrechtlich verfolgt worden, Homosexualität und sowas, dass es natürlich auch viele positive Errungenschaften gebracht hat. Ne? Da würde ich jetzt eben nicht.
Aber Sie gehen ja direkt drauf ein, ja? Also Sie gehen ja in Ihrem Buch auf die Frankfurter Schule explizit drauf ein. Das ist ja schon ein entscheidendes Kapitel und dann geht es ja weiter. Ne? Ich war erstaunt, muss ich dazu sagen, ich hatte auch was dazugelernt, wo sie denn das Dritte Reich mal kurz einen Exkurs gemacht haben, hatten so Goebbels, glaube ich, zitiert und quasi, dass die Nazis ja von sich sprachen, dass sie ja links sind. Ne?
Und teilweise, ja, ich meine, das war eine große Sammelbewegung und das waren vielfach auch einfach Menschen, die ideologisch alles eingesammelt haben, was irgendwie für sie nutzbar war, um an die Macht zu kommen, aber ich glaube, das Entscheidende ist einfach diese verkürzte Argumentationskette, die man im Kulturmarxismus hat, die jeder kennt, wenn er irgendwie Kritik übt, zum Beispiel an Merkels Einwanderungspolitik, dann heißt das ja gleich, aber das ist ja schon ein bisschen rassistisch, wenn du jetzt sagst, dass die jetzt hier nicht alle einwandern dürfen oder so und Rassismus und dann kommt gleich der Nazi wieder, ne, und rechts, Nazi rechts und dieses Ganze, ne, und einfach in diesem Zusammenhang ist es wichtig zu verstehen, dass eben, dass wir heute sagen, dass die Nazis rechts waren, ist ein langer Prozess gewesen. Der hat sich erst in der Bundesrepublik herausgebildet, dass man die irgendwie versucht hat einzuordnen. Ursprünglich war ja wirklich auch von Nationalsozialismus die Rede. Man hat dann den linken Flügel später abgeschieden. Und dennoch muss man sagen, wie sie in der Weimarer Republik politisch eingeordnet sind, waren nicht absolut rechts. Und das waren nicht die Rechtesten der Rechten, die es damals gab.
Nicht diese bürgerlichen?
Konservative Kräfte, Monarchisten. Also es gab alle möglichen Leute, die sich deutlich weiter rechts sahen, als nur gerade die Nationalsozialismus, die sie eben als Arbeiterbewegung auch verstanden, als breite Massenbewegung und jetzt nicht als konservative Elite, die da irgendwelche entweder alte Sachen restaurieren wollte oder ne, sondern sie waren wirklich Avantgarde, die Nazis. Das sieht man an diesen Reichsparteitagen, die sie aufgeführt haben, ne, diesen großen Veranstaltungen, dieser Ästhetik, die sie aufgebaut haben. Das ist also nicht alles andere als konservativ gewesen. Ne. Das ist eigentlich nicht im eigentlichen Sinne rechts. Ne.
Ich hatte mal mit einem älteren Mann, der ist aber leider verstorben, der hat noch unter der Hitlerjugend quasi Endkampf um Berlin gekämpft, ein intelligenter Mann, der hat mir auch mal so viele Sachen erzählt und weil ich habe selber erkannt, dass viele sagen, der Hitler ist ja völlig verblödet, hat rumgeschrien, wenn man die schon sieht, wie der rumgerannt ist und hat er gesagt, das war völlig anders. Also die Monarchie, die galt als verstaubt und alt und starr für diese Zeit damals, das können wir uns heutzutage gar nicht vorstellen mit unseren Smartphones, war das, wie Sie sehr gut gerade mit Avantgarde bezeichnet haben, das war was völlig Neues. Genau. Da kommt jemand, der mit einem Flugzeug von einer Wahlveranstaltung zur anderen fliegt. Gab es ja gar nicht. Diesen Wahlkampf, dann gab es die Goebbels-Schnauze. Also alles völlig modern. Das kann man jetzt gar nicht so sehen, ohne die Sache jetzt zu glorifizieren. Aber selbst fragen Sie sich doch mal, was ist die Antwort? Warum wird trotzdem, wenn Sie jetzt anfangen, so zu reden wie Sie, würde sofort wieder die Nazi-Keule rausgeholt werden und wird gesagt, Sie wollen die Verbrechen damit relativieren. Wo kommt die Hysterie eigentlich her?
Naja, das ist einfach ein Instrument, dass man sagt, der Nationalsozialismus ist rechts oder ist per se, also das alles, was rechts ist, ist schon immer in gewisser Weise im Verdacht, Nazi oder nationalsozialistisch zu sein. Das ist einfach ein politisches Mittel, um die Menschen zu steuern. Das ist, wenn man das sich einfach mal deutlich macht, wie immer wieder argumentiert wird, wenn man Kritik an bestimmten Erscheinungsformen, selbst am Rundfunkbeitrag, wenn man sagt, das war das Erste, was mich völlig erstaunt hat, als mir 2013 das erste Mal gesagt hat, nee, ich will das nicht zahlen, das finde ich unverschämt. Und dann wurde gesagt, habe ich da demonstriert, und dann wurde gesagt, ich hätte eine Nähe zur Neonazi-Szene. Also ich bin ein Kind der 68er-Revolution. Es ist so für mich unvorstellbar, mich in diese Nähe zu rücken. Ich komme sogar eigentlich letztendlich aus einem eher linken Milieu. Und ich dachte, das kann nicht sein. Aber so wird argumentiert. Das ist diese Argumentationsweise. Und das wird begegnet einem auf Schritt und Tritt.
Rigoros, mit Siebweile war es doch genauso.
Fines genau, Germania. Immer.
Den haben Sie ja wohl geschätzt, ne? Er ist auch ein hochintellektueller Mann gewesen. Ne?
Genau, richtig. Ja.
Und schreibt ein Buch, hat dann Selbstmord leider begangen und ist ein rechtes Buch. Also irgendwie, warum versucht man mit allen Mitteln diese Fassade aufrechtzuerhalten? Obwohl man dahinter schaut, da merkt man ja, dass da vieles nicht stimmt.
Jetzt im Kulturmarxismus selber, genau, die derzeitige Situation, naja. Es gibt einmal wirklich die Idealisten, die eben dran glauben, dass wir eben bunt und vielfältig jetzt werden müssen und dass je mehr Menschen aus Afrika wir hier nach Deutschland holen, dass es umso besser wird für uns, weil wir dann eben das Deutsche hinter uns lassen, das ganze Schwierige, das Rechte und man sieht ja auch den Islam zum Beispiel als großen Verbündeten im Kampf gegen rechts. Deswegen müssen wir auch den Islam hier stärken und unterstützen und
deswegen, ja. Ach so, ist ja interessant. Die habe ich noch nicht gesehen bis jetzt, die Betrachtungsweise. Deswegen holt man die ganzen Moslems ins Land, oder wie?
Ja, es ist ein Verbündeter im Kampf gegen rechts, natürlich, weil das ist die Vielfalt stärkt.
Was ist denn überhaupt rechts, Kampf gegen rechts?
Na, letztendlich gegen die Gesellschaft, gegen die Identität, was wir sind, was wir kennen, dass ich ein Mann bin, dass ich weißhäutig bin, dass ich Haare auf dem Kopf habe, es betrifft alles, ne? Es wird alles in Frage gestellt werden letztlich, ne?
Also das sind die Mittel zum Zweck, meinen Sie jetzt in dem
genau,
Fall?
Genau, genau, richtig.
Ja. Ist ohnehin interessant. Ich hatte gerade heute in meinem anderen Format Schrank TV drüber berichtet über die Meldung Venezuela. Sie wissen ja, was da gerade momentan abläuft. Wird aber den Medien nicht groß breit getreten, mal so am Rande. Da ist ja eine Wirtschaftskrise, das ist schon milde ausgedrückt, man kann sagen Staatsbankrott, wo über 2 Millionen Menschen auf der Flucht sich befinden. Die Meldung ist vom 15.8. übrigens. Und von den 2 Millionen Menschen sind 1,3 laut UNO-Angaben unterernährt. Ende des Jahres werden die eine Inflation dort haben von 1 Million%. Also das heißt, hier läuft zurzeit weltweit eine Katastrophe sondergleichen ab. Und die Frage ist doch die: Ich habe nicht gehört, dass die Bundesregierung oder wer auch immer sich für die Menschen dort stark macht. Oder haben die nicht das Prädikat, Moslem zu sein? Also ich frage mich, weil Sie gerade erklärt haben, war interessant, man holt extra den Islam rein im Kampf gegen rechts. Also wenn ich wirklich humanitäre Katastrophen immer so verhindern will, müsste ich doch sofort sagen, diese Menschen aus Venezuela sind ja meist Christen, wie Sie ja wissen, die müssen alle ins Land. Warum kümmert man sich nicht um die?
Ja, man könnte ja auch überlegen, wenn wir jetzt schon sagen, wir wollen eine multikulturelle Gesellschaft werden, dass man sich in Ruhe überlegt, okay, wen holen wir denn jetzt her, um multikulturell zu werden? Man hätte jetzt ja auch, sag ich mal, 1 Million Chinesen einladen können, die werden auch stark verfolgt in China. Das ist ein brutales kommunistisches Regime dort. Man hätte ja auch
Welche
Chinesen hier.
Chinesen, weil die Chinesen, welche meinen Sie jetzt, die Falun Gong praktizieren müssen,
Zum
oder?
Beispiel, ja,
Okay.
stark verfolgte Gruppe, religiöse Minderheit in China, ne, könnte man hierher holen können oder hätte man ihnen anbieten können. Man hätte verfolgte Tibeter hierher holen können. Man hätte sich das einfach zum Beispiel auch überlegen können, wen holen wir her? Die ganze Welt ist immer
Genau.
schon im Aufruhr gewesen, aber es ist so absurd irgendwie, ne? Man holt sich wirklich, also wirklich Bevölkerungsgruppen ins Land, die mitunter nicht unproblematisch sind, ne? Wir haben das jetzt ja, man guckt schon gar nicht mehr hin, die täglichen Meldungen letztlich mit Messerattacke
Arzt
gegen
erstochen,
irgendeinen
gerade vor ein
Arzt
paar Tagen,
erstochen,
ne?
ja, oder das war, habe ich gerade wieder gelesen, in Düsseldorf irgendeine Frau vom Fahrrad niedergezogen, vergewaltigt und erstochen oder irgendwas. Man guckt schon nicht mehr
Das
hin.
ist ja
Das ist
jeden
einfach,
Tag,
das ist
ne?
so, ja,
Wahnsinn.
es ist schon traurig, aber es ist halt einfach so, ja, ich gucke mir das nicht mehr an, weil, was soll's, ne? Also nicht, Entschuldigung, nicht, was soll's, das ist sehr schlimm für die Opfer, aber ich meine jetzt
Absolut, ja.
diese mediale Meldung einfach an sich, ne? Das ist.
Aber es hat sich ja letztendlich ja gar nichts geändert, sondern es ist ja noch viel schlimmer. Man sagt, Familienzusammenführung, die sollen alle mal kommen, ne? Aber jetzt kommen wir zurück zu Ihrem Buch. Und Sie schreiben auch darüber, dass gewisse Wurzeln hängen mit diesem Kulturmarxismus ja zusammen. Dass es so ist, was ja viele Leute anscheinend ja nicht sehen, diese globalen Hintergründe. Man sieht ja nur, aha, hier kommen welche rein, da gibt es eine Spaltung, AfD und so weiter, der Gesellschaft, die sind dafür, die sind dagegen. Und was würden Sie den Zuschauern noch sagen? Was unterscheidet, muss man auch fairerweise sagen, was unterscheidet jetzt Ihr Buch von anderen Büchern?
Na, ich
Dieses
glaube, es ist
Genres.
einfach mal wichtig, diese zentrale Perspektive zu bekommen. Also wir haben viele Bücher eben, also wir haben ja auch sogar richtig eine Flut derzeit von Büchern, die sich kritisch mit den ganzen Entwicklungen auseinandersetzen. Ich glaube, es ist wichtig, den zentralen Angelpunkt des Ganzen zu finden, auch warum das so ist, warum gerade diese ganzen Dinge derzeit bei uns passieren, was dahinter steckt, woran die Menschen glauben, die wirklich daran glauben, dass wir auf eine bessere Welt, auf eine globale, vereinte Welt zusteuern, was dahinter steckt, dass sie so handeln, aber auch was es für globale Netzwerke teilweise gibt, die auch durchaus relativ nüchterne Interessen haben, dass wir die Grenzen öffnen und gewisse Dinge einfach hier passieren. Ja.
Feindbild Familie, Überschrift, Willkommenskultur als revolutionärer Akt, Gefühle ohne Grenzen, Regimewechsel in Syrien, Auflösung Europas, sexuelle Übergriffe, Staatsversagen, Islam. Also ist schon, muss man sagen, eine relativ große Bandbreite, die Sie dort rüberbringen in dem Buch. Und wir haben im Übrigen uns ja auch dazu entschlossen, wir haben ja keine externen Bücher mehr. Petra Paulsen ist ja Spiegel-Bestseller gewesen. Die bekannte Lehrerin. Und weil wir ein gewisses, ich sag mal, einen Anspruch haben auf eine gewisse Qualität, deswegen habe ich niemals externe Bücher bei uns reingenommen im Shop, was andere ja machen. Die sagen, bei uns kannst du alles kaufen. Haben wir nie gemacht. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, nachdem ich intensiv mich mit ihrem Buch auseinandergesetzt habe, dass wir, auch für die Zuschauer wichtig, das Buch von dem Herrn Kaiser, Benjamin Kaiser, aufgenommen haben bei uns im Shop, weil wir der Meinung sind, das ist ein Thema. Also ich publiziere nicht darüber. Aber das sollten die Leute wissen. Und auch diese Gender-Sache, die ja immer mehr zunimmt, wo Sie von die Sache am Anfang sagten, mit dieses oder so, ne, ich eher nicht sie,
Divers, ja,
divers, divers,
divers Geschlecht,
da haben
ja.
Sie, glaube ich, geschrieben über so einen Fall, jemand, einer der ersten, der sich dort umoperieren ließen, aber
Ja,
letztendlich sich um
ganz, ganz
Selbstmord begangen hat.
dramatisch,
Vielleicht können Sie mal die
ja,
Story
ganz,
nochmal
ganz,
erwähnen.
es war halt ein, ja, man hatte eben diesen Jungen, dem, weil der ist ja standardmäßig in vielen angelsächsischen Ländern, dass die beschnitten werden, die Jungen. Ist eben das männliche Glied beschädigt worden dabei und man hat es eben zum Anlass genommen, ihm das ganz abzunehmen, die Hoden und den Penis, und dann ihn fortan als Mädchen zu erziehen. Wurde halt eben dann als Paradebeispiel gefeiert, wie das funktionieren kann. Und sehr dramatisch verlaufen, dieses Experiment. Also er hat dann quasi als Mädchen sich trotzdem immer nur für Autos, Waffen und Sport interessiert, ne? Und dann sollte er weiteren Operationen unterzogen werden, damit richtig da eben so pseudo-weibliche Geschlechtsorgane hergestellt werden können. Und dann hat er sich erstmal geweigert, ist auch richtig wieder zum jungen Sein zurückgekehrt, hat später als junger Mann gelebt, und dann trotzdem waren die Folgen einfach zu viel für ihn, und er hat sich erschossen, ja.
Aber diese Sache wird natürlich nicht publiziert im Außen, weil da würde man ja von wegkommen und fördert ja letztendlich eher
Ja,
die.
es ist ja die Vorstellung einfach in der Gesellschaft, dass wir uns das frei aussuchen können, was für ein Geschlecht wir haben, und das auch häufig wechseln sollen, wie letztlich unsere Kleidung.
Seit wann ist denn das der Fall? Also gefühlt wurde gesagt, es ist noch gar nicht so lange
Nee,
her.
das ist jetzt, ja, wie gesagt, das ist diese Tröpfchenmethode. Man geht in kleinen Schritten vor und schafft da immer weitere Akzeptanz solcher Modelle, ne? Berühmtes Beispiel Conchita Wurst, die ja ganz gezielt, wie die Veranstalter selbst zugeben mussten, nach oben lanciert wurde. Ne? Man möchte Diversität, man möchte das fördern. Man erhofft sich davon, wenn man den Menschen eben diese Vorstellung auflöst, es gibt Männer und Frauen, dass dann eben die Gesellschaft glücklicher wird, freier wird. Ne? Das ist dieser Ansatz, hat in den ach, also hat Wilhelm Reich gebracht. Das wurde dann von der 68er-Generation aufgenommen. Diese Vorstellung, dass eben die sexuell befreite Gesellschaft eine glücklichere Gesellschaft sein wird. Ne? Und das hört nicht auf. Man geht immer weiter, muss alles auflösen, ne? Alles beenden. Also es wird, dann gibt es ja dieses Petting statt Pershing. Also wenn wir alle freie Liebe machen würden, wird es keine Kriege mehr geben. Und ich meine, man sieht heute, es wird überall herrscht freie Liebe im Westen, aber es gibt trotzdem noch massive Kriege. Ne? Die USA sind deswegen kein Stückchen friedlicher geworden, weil sie das ist eines der sexuell freizügigsten Länder der Welt sind. Ne?
Ja, Gangbang-Partys, Partnerclubs,
Ja,
Schwulenbars gehören ja zum Tagesalltag überhaupt, aber wie Sie schon sagen, aber der Frieden ist irgendwie auch nicht näher gekommen in die
nee,
Welt.
aber es war halt die Vorstellung, die man hatte, dass die Menschen friedlicher
Ja,
werden, wenn
aber
sie.
warum ist die denn noch vorhanden? Also wir haben eigentlich mehr, effektiv betrachtet haben wir, glaube ich, mehr Kriege als jemals zuvor. Wenn man den ganzen Globus da sieht, dann merkt man ja nicht, dass man irgendwie auf dem falschen Weg denn ist.
Ich glaube schon, dass es viele inzwischen merken und dieses Unbehagen spüren. Ich sag mal, ganz klar ist es ja mit der Flüchtlingskrise jetzt, aber man kommt natürlich schwierig sein Ross zu wechseln auch, glaube ich. Und es sind natürlich auch einfach große Interessensgruppen dahinter, die das Ganze fördern. Und das Programm wird nicht einfach so von heute auf morgen beendet. Ne? Klar haben wir. Gab es dann dieses große Sommertheater mit dem Seehofer, ne, da wo wirklich viele dachten, selbst ich dachte, oh, jetzt könnte es mit der Merkel zu Ende gehen, und trotzdem, es wird weiter, die Grenzen sind weiter offen, es wird weiter Leute hergeholt, es geht immer weiter, es geht immer weiter. Das ist ganz verrückt, aber es ist, also so leicht lässt sich das nicht aufhalten,
Nur
auf jeden Fall
merken
nicht.
nicht langsam auch die Leute mehr, das ist ihre Meinung, dass die, ich sag mal, diese Lügenfratze so ein bisschen sich zeigt. Nehmen wir mal Beispiel Jemen. Habe ich gerade vor kurzem hier gesehen, da gab es eine Spendengala im Fernsehen, überall abrufbar für die armen Leute. Das ist ja eine Katastrophe, was da abläuft in Jemen. Krieg, Saudi-Arabien massiv aber daran beteiligt an diesem Krieg. Und nachweislich Deutschland ist einer der größten Rüstungsexporteure, Saudi-Arabien. Über Jahre mit Gabriel damals noch massiv mit Waffen versorgt. Das heißt, auf der einen Seite ist dort eine, ich sag mal, angeblich linke Regierungsleute, die für Freiheit, Menschlichkeit aufrufen, also massiv Unrechtsstaaten wie Saudi-Arabien finanziert oder mit Waffen versorgen. Und parallel aber im gleichen Mainstream-Fernsehen, GEZ kennen sich ja besser aus als ich, wie die ganzen Klüngel schaffen, wird aber für Spenden aufgerufen für die Menschen. Ist das nicht ein
Ja, das ist
Paradox an
Wahnsinn. Ich
sich?
meine, Barack Obama ist ja auch ein herrliches Beispiel dafür, der wöchentlich seine Kill-List unterschrieb, also seine Tötungsliste, wer quasi weltweit mit irgendwelchen Drohnen getötet werden soll, ne? Und dann mit Angela Merkel auf dem Kirchentag steht und sagt, ja, wir sind gegen Nationalismus, für Vielfalt, für Nächstenliebe und was ich und das alles. Es ist
Ja, ist
wirklich,
aber eine Farce, also
ja, na
letztendlich.
klar, das ist das Unbegreifliche letztlich an den Politikern, ja, wie kann man das gleichzeitig, ne? Aber gut, dafür haben sie, da haben sie auch sehr, sehr viel jetzt sich zugeschrieben, wie Politiker, ne? Wer möglicherweise wirklich dahinter steckt und so weiter. Ne? Also das ist aber.
Wie geht es jetzt nun weiter? Es geht jetzt rüber, glaube ich, nächste Woche nach England. Wie lange bleiben Sie jetzt dort?
Ein halbes Jahr, genau.
Mhm. Halbes Jahr, okay. Und dann müssen wir sehen, wo die Reise hingeht.
Genau.
Also so der, so ich so kennengelernt, der ehemalige Wandersbursche, die dann mal sehen, wo die Reise mich hinführt.
Ist ja auch ein bewusstseinserweiternder Akt, sage ich mal, sowas, so in eine fremde Kultur reinzugehen. Ich meine, ist jetzt nicht wirklich fremd, aber trotz all dem schon anders als Deutschland, sehr viel anders in vieler Hinsicht. Und man kommt als anderer Mensch zurück, auf jeden Fall. Ne? Hm.
Genau, das sind unsere Zuschauer nochmal. Wir suchen jemanden. Danke erstmal für die vielen Bewerbungen, die aus der ganzen Welt uns zugetragen worden sind. Wir suchen jemanden bei uns im Büro, nördlich von Berlin ist unser Büro, der denn diese spannende Arbeit mit uns macht als Team. Also ihr könnt gerne, blenden wir ein, die Bewerbung zu uns schicken. Wir haben ja immer, wie gesagt, in dem Format Schrank TV Talk, haben wir immer so eine Geste, dass wir sagen, okay, man trifft sie privat irgendwo und sagt, jetzt habe ich den Assistenten von Herrn Schramm, Benjamin Kaiser, der das tolle Buch geschrieben hat. Wie sehen Sie die Zukunft? Was würden Sie diesen Menschen sagen, wenn er sagt, was meinst du, was kann ich, habe ein bisschen Angst vor der Zukunft, was kann ich tun, was kann ich verändern? Was würden Sie denen so?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist immer, es ist ja auch, glaube ich, Ihr großes Anliegen, zu sehen, dass diese materielle Welt, in der wir sind, nicht alles ist. Also wir sind deutlich mehr, wir sind spirituelle Wesen, wir sind beseelt, wir sind mehr als nur Materie und ich bin gläubiger Christ. Ich denke, also dass einfach die Rückkehr zum Glauben das entscheidende Moment ist. Also wir können diese Welt nicht retten, sie ist eine gefallene Welt. Wir werden immer Krieg und Leid und Hunger und schlimme Sachen in ihr erleben, aber wichtig ist, dass wir selbst wissen, wo unsere wahre Heimat ist, wohin wir zurückkehren können und das ist der Glaube für mich.
Bedanke mich bei Ihnen auch für das Abschiedsgeschenk von Ihrer Seite aus, das Bild von Pater Pio, was Sie mir gegeben haben und jetzt auf dem Schreibtisch heute steht. Jetzt für diese ganzen radikalen, ich sage jetzt mal Jesus-Jünger, ohne Ihnen jetzt zu nahe zu treten, die immer wieder in Kommentaren mich angreifen und dann immer sagen, Jesus ist der wahre Heiland und ich will damit nur sagen, ja, hin oder her, aber wir haben dann eine gewisse Ebene trotzdem gehabt,
ja,
wo wir
tolle
Bier
haben. Klar.
Und deswegen muss ich dazu auch sagen, schätze ich das ja auch sehr und habe ja auch, wie gesagt, das Bild ja auch bei uns jetzt auch hingestellt, weil ich nur eins einmal nicht leihen kann, ist eine gewisse Radikalisierung bei Leuten. Also nur das, nur die Meinung gilt und so weiter. Und bedanke mich auch in aller Öffentlichkeit jetzt nochmal für die nette Zusammenarbeit über die letzten Jahre, ich glaube fast 3-4 Jahre, so Pi mal Daumen war das gewesen. Und im Leben sieht man sich immer 2-3 Mal. Viel Glück mit Ihrer Familie drüben in England und für die Zuschauer. Prädikat sehr gut. Und wir haben es bei uns im Shop drin. Wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne bestellen und würden uns auch freuen über ein paar Bewertungen zu dem Buch, dass ihr mal was dazu sagt, wie ihr das seht. In diesem Sinne, vielen Dank. Und bis zur nächsten Sendung bei Schrank TV Talk. Euer Heiko Schrank.